Halleluja. Preist dem Herrn. Ja, er ist würdig. Er ist würdig. Jesus ist würdig. Während dem Lobpreis habe ich gedacht, besonders eine zweite oder zweitletzte, vorletzte Lied hat mir dazu irgendwie gebracht, zu dieser Gedanke. Ja, er ist als Kind, als kleinen Wesen, wie Erika gebetet hat, auf diese Welt gekommen, hat ein ganzes Leben durchlebt, war am Kreuz gestorben, auferstanden und heute ist er erhöhter, verherrlichter, mächtiger Herrscher. Er regiert. Er regiert. Also dieser Weg für einen Menschen, also für unseren menschlichen Verstand irgendwie unfassbar, irgendwie nicht begreiflich, unbegreifbar, diesen Weg von null, kann man so sagen, von nichts anzufangen und im Triumph, in der Herrschaft, in diese höchste Position zu enden, dort zu kommen, anzukommen. Das ist ein Weg, der Jesus Christus für dich und für uns gegangen ist, für jeden von uns. Halleluja. Und was noch mehr ist oder was jetzt für uns, auf uns übertragend, was für mich wichtig geworden ist, wir können mit ihm in diesem Triumphzug auch mitgehen, mitziehen und mit ihm mittriumphieren. Wir sind zu Sieger geworden, mit ihm, durch sein Opfer. Halleluja. Also jetzt eigentlich, ich denke, jetzt habe ich über mich gedacht, ich begreife das irgendwie nicht bis zu Ende. Was für einen Sieg hat Jesus für uns errungen und was haben wir davon? Nicht nur frei von der Sünde, von den Krankheiten und von dem, allem diesen Trott und Spott und so weiter, was wir in der Welt erleben, nicht nur davon hat er uns frei gemacht. Viel, viel, viel mehr. Und es wäre sehr schön, dass Jesus uns auch jetzt während der Predigt der Heilige Geist uns das noch mehr offenbart, diese Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, ich hoffe und bete, dass das Wort, was in meinem Herzen kam, wird auch dazu dienen. Ich bin wieder froh überrascht worden, als Frank dieses Thema angefangen hat. Vielleicht manche haben gedacht, wozu jetzt überhaupt, warum, was für ein Grund. Frank fängt an mit solchen Statistiken und was um uns passiert. Und ich habe da übersetzt und denke, yes, yes, ein super Einstieg für meinen Predigt. Yes, Frank, noch mehr, noch mehr. Ja, ich habe mein Wort so genannt, Maranatha. Maranatha. Manche wissen sofort, um was es geht. Aber ich beginne erstmal einen kleinen Einstieg. In der Welt und überhaupt um uns herum, wir hören immer wieder von verschiedenen Rekorden. Welches Wort kann man noch für die Rekorde sagen? Errungenschaften, ja, oder? Ja? Ja, okay, Rekord spricht für dich, Rekord. Zum Beispiel, es gibt Rekorde im Sport, ja. Bayern München war ein Rekordverein für, keine Ahnung was, hat er. Fußball, ja. Ach so, stimmt, es geht um Fußball, ja. Okay. Da war ein Lewandowski, ein Fußballer, jetzt weiß ich, ne, der hat so viele Tore geschossen, einen bestimmten Zeitabschnitt, so 5 Tore, glaube ich, war das. Ne? Ein Rekord war das. Ich habe extra gegoogelt und habe mich schlau gemacht. Vielleicht weiß jemand von euch, also besonders die Gymnasiasten, die müssen das auf jeden Fall wissen, das schnellste Lebewesen auf der Erde. Jetzt, auf die Plätze, fertig, los. Gabriel, Eduard, Daniel. Nein, 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 nein. Ha, ich bin schlauer. Ich habe gegoogelt. Wanderfalke. Wanderfalke. Fliegt im Sturzzug bis 330 km/h. Stimmt. 330. Nach unten natürlich, das ist mehr als ein Sturzflug, als Flug, aber dennoch ist das schnellste Lebewesen. Gepard, habt das schon mitgekommen, bis 120 km/h rennt er, kurze Strecke, bis 120 km/h, das ist schon eine Leistung. Es gibt sogar ein ganzes Buch, heißt Guinness Buch des des Rekorde, genau, wo alle möglichen Rekorde zusammengesteckt oder geschrieben worden sind, und immer wieder dieses Buch wird neu herausgegeben. Der längste Schnurrbart der Welt und also schon wichtige Rekorde, ne? Und die Leute lesen das und staunen, ja, Rekorde. Aber es gibt andere Rekorde, die wir in der letzten Zeit immer mehr zu hören bekommen. Und ich denke, für uns Christen, meine ich jetzt, für Gottes Kinder, diese Rekorde sind viel, viel wichtiger. Nicht immer sind sie erfreulich und froh und irgendwie ermunternd, aber die sind Rekorde, die wir vor unseren Augen immer wieder, ich habe mir so für mich gedacht, immer wieder führen müssen. Zum Beispiel, ich lese euch ein paar solche Rekorde der letzten Zeit, was ich vor ein paar Monaten und jetzt vor kurzem gehört habe. Größter Terroranschlag in der Geschichte Frankreichs. Habt ihr bestimmt so eine Meldung auch mitbekommen, ja? Der größte Terroranschlag. Größte Menschenwanderung in der Geschichte Europas nach dem Kriegszeit. Das erleben wir heute. Das größte, der größte, die größte und so weiter und viel mehr. Solche Rekorde, will ich so sagen. Warum sind diese Rekorde oder diese Meldungen so wichtig? Ich finde, weil das alles, was wir die letzte Zeit bekommen, mitbekommen, das zeigt oder weist uns auf etwas noch Wichtigeres. Noch Wichtiges. Ein Ereignis, der, ich habe den sogar Superereignis genannt. Super, super, supernova Ereignis. Auf Wiederkunft Jesu Christi. Jesus kommt bald. Und das wird ein Ereignis, der oder die, das, egal, das Ereignis, das alle andere überschattet. Alles andere wird zum Nichts im Vergleich zu diesem Ereignis. Jesus kommt. Wenn wir in die Geschichte der ersten Gemeinde, die Christen anschauen, hören auch die anderen Schriften, die Geschichte der ersten Christen, wir wissen, dass die Gemeinde damals, die Christen damals, die waren mit diesen Gedanken sehr, sehr gut vertraut. Also das war einfach mittendrin in allen Schriften und in allen Briefen von Paulus lesen wir das. Das war so, so wichtig oder wie soll ich sagen, so präsent für die, dieses Wiederkommen Jesu, dass sie sogar einander mit einem bestimmten Wort begrüßt haben. Ich habe das schon genannt. Das ist ein aramäisches Wort und er heißt Maranatha. Wortwörtlich übersetzt, unser Herr wird kommen oder unser Herr komm. Kann man verschieden, ich habe das in Konkordanz geguckt, oder Übersetzung dieses aramäisches Wort. Unser Herr wird kommen. Stellt euch vor, heute Morgen sind so 30, knapp 40 Leute, kommen wir zusammen und jeder von uns, anstatt Hallo, guten Morgen, wie siehst du schön aus und das und jenes, oder anstatt Grüß Gott zu sagen sogar, werden heißen uns willkommen mit einem bestimmten Wort, Maranatha. Oder in Deutsch wäre das, der Herr kommt. Der Herr kommt. Du begrüßt Marianne, gibst ihr die Hand und sagt, der Herr kommt. Ja, Johannes, Erika und so weiter. Bei jedem Gruß sagst du, der Herr kommt. Jesus kommt. Das war ein Gruß von damaligen Gemeinde, die haben sich so gegrüßt. Und Paulus schreibt das in 1. Korinther 16, 22. Ich habe mir die Frage gestellt, warum hatten unsere Geschwister von damals, ja, die Christen damals, so eine Gesinnung. Warum waren sie so durchdrängt mit diesem Gedanken? Sogar als Gruß haben die das gebraucht. Paulus schreibt zu Philippa, lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. So in einem Zug, in einem Atemzug, er schreibt, lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Oder zu Römer schreibt er, unsere Rettung ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Ich kann natürlich sagen, okay, Paulus, du bist älter geworden, jetzt 10, 20 Jahre, klar, du kommst langsam zu deinem Ende, deswegen, die Errettung ist näher gekommen. Nein, 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 der hat nicht wegen diesem Grund, nicht wegen dem, dass er älter geworden ist, das geschehen. Nein, er hat die Situation, das Leben, überhaupt die Gemeinde, das Leben der Gemeinde angeschaut und über eine bestimmte oder über einige bestimmten Momenten hat er verstanden, auch begriffen, hallo, ihr Leute, Jesus ist zu uns näher gekommen. Der Herr kommt bald. Ja, nun wissen wir, seit 2000 Jahren ist nicht gekommen. Ja. Ich habe mit einem Pastor gesprochen, vielleicht vor einem Monat, und wir haben über verschiedene Ereignisse in der Welt und so geredet. Und ich sagte, weißt du, ich denke und hoffe ich auch, dass wir Jesus sehen, dass Jesus in unsere Generation, in unsere Zeit kommt. Ja, sagte Simon, das hat schon Paulus damals geschrieben. Er hat nichts gezweifelt, dass Jesus jederzeit kommen kann. Aber irgendwie wollte er mir vermitteln, so eine Gedanke, das war immer diese Erwartung in der Gemeinde. Aber dennoch 2000 Jahre sind vergangen. Warum waren die Christen damals so, was soll ich sagen, so scharf mit diesen Gedanken? Warum sprachen sie solche Worte? Ihr Leben, wenn wir ihr Leben mit unserem jetzt bei uns in Deutschland, bei uns Christengemeinde Niederbatzelshausen vergleichen, ihr Leben sah ganz anders aus. Sie waren verfolgt, sie mussten fliehen, sie waren hungrig, bedroht. Hebräer sagt, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Kluften der Erde. Das war das Leben der Gemeinde Christi damals. Und jetzt irgendwie können wir ein bisschen mehr verstehen. Warum haben sie sich begrüßt? Maranatha Erika. Ja, Maranatha Hans. Halte durch. Jesus kommt bald. Es wird nie so lange. Es dauert nicht mehr so lange. Jesus kommt bald. Maranatha. Und wir in dieser Zeit leben, wo eigentlich einigermaßen noch gut geht. Diese Gedanken, das natürlich, wir verstehen das, wir lesen doch das Wort Gottes, die Bibel ist uns vertraut, wir wissen das. Aber dennoch, ich habe das bei mir gemerkt, dieser Gedanke ist irgendwo ganz, ganz weit weg verdrängt. Dieses schöne Leben, was wir genießen dürfen, bis jetzt noch genießen, das treibt uns nicht hin zu diesem Ziel. Das bewirkt nicht dieses Gefühl in uns, der Herr kommt. Sei bereit, er kommt. Aber wenn wir, wie schon Frank sagte, alle diese Statistiken sehen, diese Rekordzahlen vor unseren Augen bekommen, dann werden wir immer mehr begreifen. Nein, die Welt wird erschüttert. Und das betrifft uns auch. Das kommt auch immer mehr. Und wir sehnen das natürlich nicht. Wir wünschen uns das gar nicht. Wir beten gerade das Gegenteil. Herr, bewahre uns von Bösen und so weiter. Führe uns nicht in die Versuchung und. Nein, das ist nicht unser irgendwelcher Ziel und Zweck, gefoltert und verjagt und verfolgt zu werden. Absolut nicht. Dennoch, ich habe das schon letztes Mal zitiert, Gott sagt, ich werde alles erschüttern. Ich werde alles erschüttern. Dass wir zu einem bestimmten unerschütterlichen Dingen hinzudringen. Das war schon ziemlich, vielleicht vor einem Jahr habe ich diese Nachricht bekommen, aber dennoch ist es irgendwie unbegreiflich für mich oder nicht verständlich. In einer Gemeinde, ich werde das nicht nennen, wo und was und wie, aber in einer Gemeinde, es ist eine freievangelische Gemeinde, so wie unsere, kann man so sagen. Die Geschwister sind los, gegangen mit den Fäusten einer auf den anderen. Die waren so in einer Spannung, dass sogar Fäuste geflogen sind. Wisst ihr warum? Einige waren pro-ukrainisch, die anderen sind pro-russisch. Dieses Ereignis da in der Ostukraine hat ihn so aufs, wie soll ich sagen, aufs Gemüt geschlagen, dass sie so zornig aufeinander waren, die konnten einander, dass sogar handgreiflich geworden sind, etliche. Und da stellen wir uns die Frage, warum? Was für ein Grund? Überhaupt in im Kreis der wiedergeborenen Christen, wie kann sowas passieren? Ich lese uns eine Bibelstelle, die uns, ich glaube, auch deswegen oder auf diesen Ereignis hin eine Antwort gibt und hilft uns in der Endzeit, ich hoffe, ein bisschen Klarheit zu bekommen und einen Weg, einen richtigen Weg einzuschlagen. 2. Timotheus 3. Tatjana versucht jetzt auch ganz schnell zu finden. Tatjana Schassat-Kreut. Auch das ziemlich großer Textabschnitt. 2. Timotheus, 3. Kapitel. Wir lesen von Anfang, vom ersten Vers. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Text habt ihr, ne? Paulus schreibt den jungen Mann, seinen jungen Bruder in Christus Timotheus, diese Worte, dieses Brief. Und er sagte, weißt du, Timotheus, in den letzten Tagen kommen schwere Zeiten. Und eine ganze Auflistung, das, was wir jetzt gehört haben, wenn wir jedes Wort irgendwie auf unsere Zeit übertragen, dann können wir sagen, es trifft zu. Ja, guck mal, von unserer Zeit wird die Rede. Ja, das erleben wir gerade heute. Ich suche, wo ist das? Ach da, den Eltern ungehorsam. Wenn wir nur diesen Abschied nehmen. Ich bin noch jung, aber wenn ich mein Leben nicht mit meinen Kindern vergleiche, nein, mit anderen Kindern vergleiche. Oh, das ist schon ein krasser Unterschied. Als unser Papa nach Hause kam, das war vor 30 Jahren, dann waren wir stramm. Und nicht, weil Papa hat einen Riemen in der Hand gehabt. Nein, der Papa war zu Hause. Oder als die Lehrerin in unserer Schule kam, oder die Klasse, ne? Die Lehrerin, dann waren alle Schüler, dann müssen sie aufstehen und stramm stehen. So haben wir unsere Lehrerin begrüßt. Ne? Gesamtschule lässt sich grüßen, Eduard. Ne? Oder Gymnasium. Daniel hat uns heute Morgen was erzählt. Zwei Lehrer aus dem Gymnasium haben Herzinfarkt oder Schlaganfall erlebt. Vor kurzem. Oder ich weiß nicht, wie lange das her. Ja. Stellt euch vor, die arme Lehrerin. Aber ich will das nicht irgendwie ins Detail gehen, warum, weshalb. Aber wir leben so eine Zeit, wo diese anti-autoritäre Erziehung wird als eine postmoderne, sehr wichtige Lehre oder Errungenschaft oder Erkenntnis, ich weiß nicht wie, gesehen. Eigentlich das Wort Gottes wird erfüllt. Den Eltern, Erwachsenen, ungehorsam. Oder dieser, wie heißt es, dieses modernes Wort, ich weiß nicht, wie man richtig das liest, aber versuch's, dass ihr versteht, das Gender Mainstreaming. Ja? Fast hochenglisch gesprochen jetzt. Ja? Gender Mainstreaming. Was irgendwas besonders Hohes. Klar und deutlich, Gegenwart Gottes. Haupt in der Familie über die Frau ist der Mann. Punkt. Nein, die Menschheit hat was anderes erfunden. Das Wort wird erfüllt. Oder die ganze, vor kurzem habe ich gelesen, ich weiß nicht, ist das vielleicht schon länger gewesen, aber ich habe das mir irgendwie so gedacht, aber neue Nachrichten. Die Evangelikalen haben anerkannt christliche, oh, die Homo-Ehe. Evangelikalen haben das irgendwie öffentlich anerkannt. Oder gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, so eine Zeit leben wir. Paulus schreibt, weißt du das? Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten. Und da schreibt er nichts von den Verfolgungen, Hungersnöten oder noch irgendwas. Das trifft auch zu. Das hat Jesus, Matthäus 25 lesen wir davon, ne? Die ganzen Weltkatastrophen oder Naturkatastrophen, besser gesagt, und alles. Davon sprach Jesus auch. Aber hier, Apostel Paulus zeigt uns ganz deutlich auf einen bestimmten Moment. Zusammenbruch, habe ich es mir so aufgeschrieben, des Charakters in den letzten Tagen. Zusammenbruch des Charakters. Und wie ich schon sagte, wir sind mitten in dieser Zeit. Wozu sage ich das alles? Ja, wir leben, das zeigt uns, wir sind mittendrin. Aber natürlich kommt die Frage, was müssen wir tun? Schön und gut oder schlecht und nicht gut, dass wir mittendrin sind. Aber was tun? Was heißt das für uns? Es wäre schlimm, wenn Paulus da mit dem Vers 9 oder 10 aufgehört hat und Punkt gestellt hat und, oder Aufrufezeichen, wie es hier und dann Schluss. Brief zu, Unterschrift von Paulus und ab die Post. Nein. Er schreibt weiter, diesen Kapitel lesen wir weiter, ein paar Verse weiter, ab 10. Er schreibt Timotheus, was musst du, Timotheus, was musst du, lieber Christ, im 20., 21. Jahrhundert tun? Ganz klar und deutlich. Hört zu, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochien, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zum Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, den Christus Jesus ist. Alle Schriften ist von Gott ergeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Gerechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Besonders Vers 15. Und weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Da will ich bisschen Stopp machen. Ich finde, ich glaube, das habe ich auch so irgendwie empfunden während der Vorbereitung. Das ist der Schlüssel für uns Geschwister. Paulus schreibt, du bist meinem Beispiel gefolgt. Das und jenes hast du ertragen, das. Aber weil du die Schriften kennst, weißt, anders gesagt, weil du das Wort Gottes vor deinen Augen hast, oder noch einfacher, weil du die Bibel liest, für heute vielleicht gesprochen. Damals war noch nicht die Bibel als Sammlung der Bücher. Die Schriften waren da. Paulus sagt zu Timotheus, weil du die Schriften, weil du vertraut bist mit dem Wort Gottes, von jung auf hast du das irgendwie in dich hineingenommen, weil du die Schriften kennst, die dir Kraft geben können oder die Kraft haben, dich zu erretten. Ich habe ein Zitat gefunden, Zitat von einem deutschen Theologe, Jörg Zink, vielleicht kennt jemand ihn persönlich, obwohl er schon vor ein paar hundert Jahren gestorben ist fast. Nein, lebt noch? Da lebt noch Jörg Zink. Deutscher Theologe. Es gibt Menschen, die die Bibel nicht brauchen, schreibt er. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich habe die Bibel nötig. Ich brauche sie, um zu verstehen, woher ich komme. Ich brauche sie, um in dieser Welt einen festen Boden unter den Füßen und einen Halt zu haben. Ich brauche sie, um zu wissen, dass einer über mir ist und mir etwas zu sagen hat. Ich brauche sie, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen in den entscheidenden Augenblicken füreinander keinen Trost haben und dass auch mein eigenes Herz nur dort Trost findet. Ich brauche sie, um zu wissen, wohin die Reise mit mir gehen soll. Also ich fand super diese Aussage. Lebt er noch, ja, Marianne?
Ich glaube, ja.
Ja, dann würden wir... Leider stand da kein Datum, wann hat er das geschrieben. Aber ich fand, das ist so eine Aussage, die einen Theologen der 18. Jahrhundert, so Offenbarung von damals, irgendwie eine Erkenntnis von früher, kann man so sagen. So klar und deutlich, vielleicht lebt er auch heute. Könnt ihr ihn auch kennenlernen, gerne. Ich lese das nochmal, es gibt Menschen, die die Bibel nicht brauchen. Ja, tut uns leid für solche Menschen. Wenn wir solche Menschen sind, die wir ab und zu die Bibel aufschlagen, ja, schade für uns. Da sage ich auch für mich, wir müssen das viel öfters lesen, viel öfter aufschlagen für uns. Er schreibt, ich gehöre nicht zu ihnen. Ich habe die Bibel nötig. Ich brauche sie, um zu verstehen, woher ich komme. Ich brauche sie, um in dieser Welt einen festen Boden unter den Füßen und einen Halt zu haben. Amen. Geschwister, die Bibel kann uns diesen festen Boden, diesen festen Schutz, diesen festen Fundament liefern. Schon Paulus hat damals geschrieben, das trifft immer wieder sowas. Sogar die Brüder können uns enttäuschen. Er hat sogar falsche Aposteln erlebt. Stellt euch vor, wenn das schon damals sowas passieren hat oder passierte, wie viel mehr wird das in den letzten Tagen? Und um einen festen Boden unter den Füßen zu haben, nicht enttäuschen und nicht sagen, ach Mann, ich habe ihm vertraut, ich habe gedacht, er ist so einer, guck mal, und der hat so und so oder die hat sowas gemacht. Ich glaube an niemanden mehr. Ich bin satt davon. Ich gehe meinen Weg. Ach, es gibt kein Liebe in der Gemeinde oder keine Ahnung noch. Es gibt solche Aussagen ab und zu. Wem kann ich schon vertrauen in dieser Welt? Ja, ich habe mit einem gesprochen und gesagt, ich glaube gar nicht an den Priestern, an Popen, das war in Russland. Ich glaube nicht an Popen. Ich habe ihm gesagt, wie schön, ich glaube auch nicht an den Popen, aber an Christus Jesus. An den musst du glauben. Ja? Die Leute sind enttäuscht, weil jeder Mensch ist Fleisch. Ja? Jeder Mensch macht irgendwann Fehler. Einer mehr, der andere noch mehr. Ja, aber er schreibt, dieser Bruder Zink, er sagt, ich brauche die Bibel, um einen festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich brauche sie, um zu wissen, dass einer über mir ist und mir etwas zu sagen hat. Es steht eine höchste Autorität über uns, Geschwister. Ein Herr, er hat die Herrschaft. Er kann sagen, und das wird ihm nur passieren. Er darf sagen. Er darf bestimmen. In solchen Momenten, wie jetzt ganz aktuell für uns, für AVCler und nicht nur für die Gemeinde, viele haben Hila Kleiber gekannt, ja? Vielleicht habt bestimmt alle schon gehört, ja? Die ist beim Herrn schon. In so einem Moment, für Gerhard meine ich jetzt, ja? Um einfach da zu stehen, zu erleben, plötzlich deine Frau, dazu noch in so einem Alter, wo besonders geschätzt und, ja, und einander braucht, so ineinander verwachsen, praktisch unzertrennbar, und plötzlich bleibst du alleine. So ein Schicksalsschlag zu erleben, das ist nicht zum Lachen. Ja? Wie kann man das verstehen? Wie kann man das ertragen? Wie kann man das begreifen? Wie kann man damit leben überhaupt, letztendlich? Ja, es gibt einer über mir, der mir etwas zu sagen hat, der höchste Autorität hat. Und wir haben auch als Familie Ähnliches erlebt. Mein älterer Bruder mit 25 verunglückt. Und Geschwister, es ist wahr. Es gibt nur einen Halt. Es gibt nur ein Fundament, nur einen Boden, der nicht wankt. Das ist der Glaube zu wissen, zu verstehen, Jesus ist der Herr. Er bestimmt. Er hat das gesagt. Nach seinem irgendwie Vorsatz, nach seiner Entscheidung ist das passiert. Punkt, basta, Schluss. Damit kann ich leben. Alles andere gibt uns Trost nicht. Alles andere irgendwann hört auf. Und wir sind dann in einer Sackgasse, in einem Tupik, in einem, keine Ahnung, noch was. Und wir wissen nichts mehr. Wohin, womit, mit wem und weshalb, warum. Ja, und alles das gibt uns die Bibel. Da wissen wir, oder da finden wir den Trost, da finden wir ihn, lernen wir ihn kennen als Herr, als Herrscher, der nicht einfach als ein, ja, wie soll ich sagen, Despot passt überhaupt nicht, aber wie ein Herrscher über uns regiert, obwohl er alle Rechte hat. Er ist so ein, aber nein, seine Liebe regiert über uns. Er ist voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und dennoch, sein Plan ist vollkommen. Für uns A und Amen. Ja, das ist das Beste. Paulus schreibt zu Timotheus, du kennst diese Schrift, du weißt das, aber vertiefe dich noch mehr. Lese, studiere, kann ich das mit heutigem Wort sagen, noch mit heutiger Sprache. Und Vers 8 aus diesem Kapitel ist nochmal bekräftigt, diese Gedanke. Er schreibt über sich, Apostel Paulus, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht allen aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Mit unseren Worten oder mit meinen Worten, wo ist dieser Vers? Das war Vers 8, ne? Da. Die Blick auf den Glauben, oh ne. Was für eine Übersetzung ist? Timotheus 3, ne, 4 war das. 4. 4, ja. Ich dachte, ihr folgt mit, was ich da lese, aber sieht das ganz anders aus. Ja, 4. Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 8. Moment, genau. Das, was mir wichtig ist, nicht allein mir aber, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Also die Christen, also die Leute, die Jesu Wiederkunft lieben, mögen, lieb gewonnen haben. sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das ist gleiche Übersetzung, ja. Es gibt andere Übersetzungen. Ich dachte, vielleicht spricht ein bisschen anders. Also, das betrifft die, die, ich bleib bei diesem Wort, die einander mit dem Wort Maranatha begrüßen. Der Herr kommt. Die leben mit diesen Gedanken. Die sehnen sich danach. Jesus, wann kommst du? Und wie ich schon sagte, schade, wenn Schwierigkeiten, wenn die Bedenknisse, wenn Verfolgung, wenn das alles, was um uns vielleicht nicht so präsent ist oder nicht so relevant oder nicht so aktuell, besser gesagt. Schade, dass nur sowas treibt uns als Christen zu so einer Gesinnung. Es wäre viel anders oder viel besser, ja, viel besser, wenn wir schon in guten Zeiten, wenn uns super gut geht noch, wenn wir alles auf unserem Tisch haben, alles, was wir ja, brauchen zum Leben haben, nicht verfolgt, sogar zu heiß, ich weiß nicht wie euch, aber mir ist immer zu heiß, vielleicht weil ich hier mich ein bisschen bewege. So eine schöne Ambiente, so wunderbar die Gemeinschaft genießen dürfen, irgendwie unbedroht und so weiter. Schon in dieser Zeit wird diese Erscheinung, seine Erscheinung, Wiederkunft, lieb gewonnen, dass wir das danach sehen, dass wir darüber denken, dass wir auch unsere Kinder so erziehen. Es wird nicht immer gut sein. Und übrigens, es gibt noch was Besseres. Jesus kommt. Das ist unser Ziel. Ausbildung oder das und jenes ist alles schön und gut. Heiraten oder nicht zu heiraten ist auch nicht schlecht. Aber Jesus kommt bald. Das ist der Ziel. Er kommt, uns abzuholen. Ja, Geschwister, Maranatha. Und wenn es noch heftiger wird, wenn alle diese Zeichen der Endzeit uns immer stärker vor Augen geführt werden, egal wie das aussieht, in der Natur oder in der Politik oder allgemein in irgendwelchen alltäglichen Leben, lasst uns darüber nachdenken, den Raum, den Heiligen Geist zu geben und sagen, ja Herr, du kommst, wir gehen dir entgegen, wir bereiten uns vor. Und die Bibel, die Schriften, die helfen uns, die geben uns Kraft, in dieser Zeit Ziel zu erlangen, ans Ziel zu kommen. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr, für die Bibel, für das, was du uns hinterlassen hast, dieses geschriebene Wort, wo wir lesen dürfen, wo wir einfach klar und deutlich vor Augen haben, was ist dir wichtig. Und das, was wir erleben, wie wir damit umgehen sollen, Herr, du zeigst uns ganz klar, du gibst uns ein klares Bild, Herr, auf das, was um uns herum passiert und geschieht. Herr, wir danken dir, dass diese Kraft deiner Worte unser Leben verändert hat schon, dass wir dich erkannt haben, dass wir zu dir gekommen sind. Dein Wort hat uns zum Leben erweckt, Herr, und weiterhin durch deinen Heiligen Geist, du führst uns, du leitest uns. Herr, du veränderst unser Charakter, du zeigst uns, wie du bist, Jesus Christus, deine Gesinnung, das alles bringt dein Wort uns, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieses Wort uns immer wieder brichst und da bringst, Jesus, dass wir das verstehen, dass wir das schmecken dürfen, dass wir das essen buchstäblich, dass wir davon satt können, sein werden können. Und Herr, dass dieses Wort uns auch Kraft schenkt, in diesem Leben, durch diesen Leben zu gehen und einmal ein Ziel zu erlangen. Herr, wir danken dir, dass du kommst, dass du bald kommst, Herr. Wir wissen nicht wann, aber Herr, wir wollen, dass du kommst und uns findest, so wie du das willst, Herr. Herr, dass wir dir gleich werden, dass wir ja dein Ebenbild tragen in dieser Welt, Herr, dass wir, ja, so wie du bist, so wie wir werden. Danke, Jesus, von ganzem Herzen für dein Wort, dass du dieses Wort auch in unserem Herzen bewahrst, Jesus, und hilfst uns, danach zu leben, Frucht zu bringen und deinen Namen zu verherrlichen. Amen. Amen.